Es ist unmöglich, 100% vegan zu leben. Auf die Kritik des Veganismus an der aktuell vorherrschenden Mensch-Tier-Beziehung wird nicht selten mit der Gegenkritik reagiert, dass es unmöglich sei, zu 100% vegan zu leben. Die vorgebrachte Kritik vegan lebender Menschen sei daher ohnehin nicht ernst zu nehmen. Es wird so suggeriert, dass VeganerInnen eben auch nicht perfekt und damit nicht in der Position seien, andere für ihr Handeln zu kritisieren. Das Paradox dabei: diese Argumentation negiert sich quasi von selbst. Denn es handelt sich ja ebenfalls um eine Kritik an der Kritik, die nach eigener Aussage nur so geäußert werden sollte, dass man selbst frei von Fehlern ist. Natürlich ist das kein valides Argument. Schließlich ergäbe sich daraus, dass niemand mehr Missstände kritisieren dürfte, solange man nicht selbst perfekt ist. Keine Person mit klarem Verstand würde sich ernsthaft für ein solches Verhalten einsetzen. Es geht in der gesamten Diskussion rund um den Veganismus nicht um unrealistische Perfektion und es geht auch nicht darum, dass vegan lebende Menschen sich für etwas Besseres halten. Sie streben lediglich danach, sich besser zu verhalten als ihr früheres Selbst und sie möchten andere Menschen dazu animieren, es ihnen zum Wohle der Tiere gleich zu tun. Nicht alles ist ganz oder gar nicht. Als Beispiele, warum man quasi gar nicht zu 100% vegan leben könne, werden Sachverhalte wie das versehentliche Zertreten von Insekten, die Benutzung von Geräten wie Smartphones mit tierischen Inhaltsstoffen oder die Verwendung von Medikamenten, die an Tieren getestet wurden, angebracht. So heißt es, eine Person mache sich etwas vor, wenn sie denkt, sie könne zu 100% vegan leben. Nach dieser Logik sei eine vegane Lebensweise also unsinnig und inkonsequent, weil sich Leid und Ausbeutung häufig nicht vollständig vermeiden lassen. Im Umkehrschluss steckt darin die Aussage, dass es anscheinend kein Problem ist, eine Ameise zu zertreten, wenn man ohnehin andere Tiere töten lässt, um sie zu essen. Das ist allerdings ebenso falsch und wir würden im menschlichen Kontext auch nicht akzeptieren, dass jemand willentlich Menschen mit dem Auto überfährt, nur weil es Verkehrstote durch Unfälle gibt. Es muss in diesem Kontext also zum einen deutlich zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten Todesfällen unterschieden werden und zum anderen muss verstanden werden, was der Veganismus wirklich ist und welches Ziel er verfolgt. Denn schon der offiziellen Definition der Vegan Society ist zu entnehmen, dass der Veganismus eine Lebensweise ist, die, wie bereits mehrfach erwähnt, versucht, so weit wie möglich und praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten gegenüber leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden. Es wird außerdem versucht, das praktisch Durchführbare immer weiter auszuweiten. Dies ist ein Prozess, der nach ständiger Verbesserung strebt, bei dem aber wohl niemals Perfektion erreicht werden wird. Daraus lässt sich aber nicht das Recht ableiten, beliebig Schaden anrichten zu dürfen. Die Sinnhaftigkeit des Vermeidens von Tierprodukten zur Leidverringerung bleibt gleich, auch wenn sich nicht alle vegan lebenden Menschen immer zur Gänze daran halten und wenn nicht beabsichtigte Tötungen, zum Beispiel während der Ernte pflanzlicher Lebensmittel geschehen, siehe Kapitel 9. Auch alle anderen sozialen Verbesserungen in unserer Gesellschaft sind nicht hinfällig, nur weil sie nicht in allen Bereichen zur selben Zeit konsequent umgesetzt werden können. Ein Beispiel dafür ist der Versuch, auf erneuerbare Energien umzusteigen, der nicht dadurch sinnlos wird, dass es nicht sofort und überall gleichzeitig umsetzbar ist. Obwohl neuere Technologien sicherlich nicht einem hundertprozentigen Ideal entsprechen und vielleicht zunächst nur etwas besser sind, sollten diese Verbesserungen trotzdem unternommen werden. Wir gehen doch im Grunde meistens kleine Schritte, obwohl wir damit nicht alle Probleme auf der Welt mit einem Schlag lösen können. Aber kleine Schritte akkumulieren sich über die Zeit zu großen Veränderungen und führen so zum gewünschten Wandel. Häufig bekommen vegan lebende Menschen von Nicht-VeganerInnen beschwichtigend zu hören, sie essen ja selbst sowieso nur wenig Fleisch. Der 100%-Logik folgend wäre das vollkommen sinnlos, weil dabei keine Perfektion erreicht wird. Dies weiterdenkend: würde ein Feuerwehrmann bei einem Häuserbrand darauf verzichten, eine Person aus dem brennenden Gebäude zu retten, nur weil er womöglich nicht alle retten kann? Würde die Küstenwache, eine Gruppe ertrinkender Menschen, ihrem Schicksal überlassen, sobald realisiert werden würde, dass nicht alle aus der Gruppe gerettet werden könnten? Dem Argument einer 100%igen Perfektion ist also im menschlichen Kontext nicht zuzustimmen. Ergo hält es auch im veganen Kontext einer kritischen Überprüfung nicht stand. Es gibt eben weit mehr als nur Schwarz und Weiß, und die Reduktion tierischer Lebensmittel ist bereits ein äußerst wichtiger Schritt, wenn dieser tatsächlich stattfindet und nicht nur ein vorgeschobenes Argument ist, um einer ernsthaften Diskussion aus dem Weg zu gehen. Denn auch wenn eine vegane Welt das Ideal darstellen sollte, unter den aktuellen Umständen bewirken zwei Menschen, die ihren Konsum von Tierprodukten halbieren, rein rechnerisch kurzfristig die gleiche Verbesserung wie ein Mensch, der ihn ganz einstellt. So sagte der Autor Jonathan Safran Foer in einem Interview passend: Ich glaube nicht, dass sich die Hälfte der Menschheit in 10 Jahren vegetarisch ernährt. Aber ich halte es für möglich, dass dann die Hälfte aller Mahlzeiten vegetarisch ist. Und das hat denselben positiven Effekt auf Tiere und Umwelt. Natürlich würde Ersteres mittel- und langfristig einen schnelleren Wandel in der Gesellschaft hin zu einer rein vegetarischen bzw. rein veganen Ernährung herbeiführen. Aber jeder Schritt in diese Richtung ist positiv und unterstützenswert. VeganerInnen nutzen Elektrogeräte mit tierischen Bestandteilen. Ab wann etwas nicht mehr vegan ist, unterliegt auch ein Stück weit der Interpretation. Ist Wasser aus der Leitung womöglich nicht vegan, weil in Klärwerken unter Umständen Fische oder Krebse benutzt werden, um die Wasserqualität zu prüfen? Und selbst wenn nicht, würde man durch die Begleichung der Wasserrechnung den Lohn von WasserwerksmitarbeiterInnen mitfinanzieren, die dann womöglich nicht vegane Nahrungsmittel kaufen? Dass dies die Definition des Veganismus zu weit treiben würde, wird schnell deutlich. Es ist daher in der offiziellen Definition nur die Rede von so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Natürlich sollte dennoch in allen Lebensbereichen daran gearbeitet werden, Tierausbeutung und Tötung bestmöglich zu verhindern. Daher sind auch Diskussionen um Themen wie die Verwendung von Smartphones und weiteren Elektrogeräten mit tierischen Bestandteilen und teils unethischen Produktionsbedingungen durchaus wichtig, aber sie relativieren die vegane Position nicht. LCD-Bildschirme können tierisches Cholesterin enthalten und praktisch jedes Elektrogerät enthält eine gewisse Menge Kupfer, oftmals sogenanntes Elektrolytkupfer, für das bei der Raffination häufig nicht-veganer Glutinleim eingesetzt wird. Glutinleim wiederum ist ein Klebstoff, der aus tierischen Abfällen durch Auskochen gewonnen wird. Dieser Knochenleim ist im Endprodukt zwar nicht enthalten, wird aber während der Produktion als Inhibitor verwendet, um glatte Oberflächen zu erzeugen und dadurch Verunreinigungen zu vermeiden. Er ist jedoch für die Kupferraffination keineswegs alternativlos oder unverzichtbar, und es existieren vergleichbare, nicht-tierische Alternativen, die teilweise bereits in Verwendung sind. Erkennbar ist das für NutzerInnen jedoch praktisch nie, da sich keine Zutatenliste wie auf einem Lebensmittel auf der Verpackung der Elektrogeräte findet. Allerdings handelt es sich bei derartigen Stoffen um sogenannte Kuppelprodukte, die in dieser Menge zu diesen Preisen nicht zur Verfügung stehen würden, wenn unsere Gesellschaft den Konsum tierischer Nahrungsmittel und damit die Tierhaltung und Schlachtung drastisch zurückführe. Unter einem Kuppelprodukt ist ein Produkt zu verstehen, das bei der Produktion eines anderen Produkts simultan in einem Produktionsprozess entsteht, das heißt aus naturgesetzlichen oder technischen Gründen zwangsläufig anfällt. Würden die großen Mengen an Schlachtabfällen wegfallen, wäre zwangsweise auf alternative Stoffe zurückzugreifen und diese vermehrt zu erforschen. So würde sich dieses Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit von selbst erledigen. Es wäre also sozusagen eine Kuppellösung, also eine Lösung eines Problems, die sich mehr oder weniger automatisch durch die Lösung eines anderen Problems ergäbe. Solange jedoch so viele Tiere gehalten und geschlachtet werden, wird nachvollziehbarerweise nicht mit demselben Eifer nach ethischeren Alternativen geforscht. Und solange dies nicht der Fall ist, haben die EndverbraucherInnen leider relativ wenig direkten Einfluss. Deshalb ist es äußerst sinnvoll, da anzusetzen, wo man am meisten bewirkt und mittelfristig auch auf solche Dinge Einfluss genommen werden kann, die aktuell kaum zu steuern sind. Das ist vor allem beim Essen der Fall, aber auch bei Kleidung, Kosmetik und weiteren Bereichen unseres Alltags. Im Gegensatz zum Elektronikbereich gibt es in den zuvor genannten Gebieten bereits heute zahlreiche ethische Alternativen. Gerade das Kupfer im Smartphone-Argument ist aber auch noch aus einem weiteren Grund ein sehr schwacher Kritikpunkt, denn die eingesetzten Mengen an Glutenleim sind äußerst gering. Für eine Tonne Kupfer werden etwa 100 Gramm Knochenleim verwendet. Ein aktuell handelsübliches Smartphone enthält etwa 16 Gramm Kupfer. Das entspricht wiederum etwa 24 Milligramm verwendetem Glutenleim pro Gerät. Zur Veranschaulichung, dies entspricht etwa 0,01 Gummibärchen, also 1% der Masse eines Gummibärchens aus Gelatine mit 2,38 Gramm, bei einem Gerät, das idealerweise über mehrere Jahre verwendet wird. Dennoch sollte dieses Thema zukünftig nicht nur aufgrund der tierischen Bestandteile, sondern auch aufgrund der humanethischen Probleme behandelt werden. Für die Produktion von Smartphones werden auch Rohstoffe benötigt, mit denen möglicherweise in Zentralafrika Warlords und von diesen geführte bewaffnete Konflikte mitfinanziert werden. Der Abbau der Rohstoffe, wie die daraus hergestellten Produkte, finden außerdem nicht selten unter unmenschlichen Bedingungen für die ArbeiterInnen statt, die häufig noch im Kindesalter sind. Kritik daran ist entsprechend angebracht und wichtig. Aber werden diese Missstände nicht angesprochen, um diese zu beseitigen, sondern lediglich, um die Kritik am eigenen Verhalten in einem anderen Bereich abzuwehren, handelt es sich bloß um einen sogenannten Whataboutismus. Dieser Begriff beschreibt eine Taktik, die unliebsame Kritik am eigenen Verhalten durch Gegenkritik an Missständen oder vermeintlichen Missständen an anderer Stelle abwehrt, ohne dass dabei das eigentliche Argument adressiert oder widerlegt wird. In diesem Kontext bezieht sich der Whataboutismus also auf einen Umstand, wohingegen das an anderer Stelle vorgestellte Tu-Quoque-Argument gewissermaßen eine Subform des Whataboutismus ist, die auf die Person, die kritisiert und deren konkretes Verhalten verweist. Dennoch verursachen vegan lebende Menschen mit Smartphone im Schnitt aber weniger Leid als MischköstlerInnen mit Smartphone, die abseits ihrer Smartphones mit jeder Mahlzeit deutlich mehr Ausbeutung mitzuverantworten haben. Hinzu kommt, dass hier eine implizierte Gleichsetzung vorgenommen wird, die so nicht gerechtfertigt und korrekt ist. Der Konsum von Tierprodukten ist in aller Regel nicht notwendig, sondern lediglich ein Begehren, und es gibt geschmacklich und ernährungsphysiologisch adäquate Alternativen. Nicht für alle benötigten technischen Geräte gibt es vegane Alternativen, und auch wenn sie nicht per se überlebensnotwendig sein mögen, sind diese in der heutigen multimedialen Welt zumindest für Ausbildung und Arbeit in vielen Fällen eine zwingende Voraussetzung. Ein komplettes Ablehnen von Elektronik würde außerdem bedeuten, unzählige, sehr grundlegende Dinge aufzugeben, die teilweise überlebensnotwendig sein können. Es ist ferner so gut wie unmöglich, auf Elektronik in Gänze zu verzichten, ohne sich zu einem sozialen Außenseiter zu machen und sich von einem Großteil an Informationen, gesellschaftlicher Teilhabe und Mitgestaltung in nahezu jeder modernen Form von Kommunikation abzuschneiden. Mit einer vollständigen Selbstausgrenzung wäre es auch im Hinblick auf die intendierten positiven Veränderungen der Gesellschaft nicht zielführend, sämtliche Elektrogeräte aus dem eigenen Leben zu verbannen, da der langfristige Nutzen, den vegan lebende Menschen mit dieser Reformation der Mensch-Tier-Beziehung erreichen können, deutlich schwerer wiegen würde als der Schaden. Diese beiden Umstände, der Konsum tierischer Produkte und die Verwendung von tierischen Kuppelprodukten bei der Herstellung von Elektrogeräten, liegen im Hinblick auf ihre Dringlichkeit und auf vorhandene Alternativen also nicht auf einer Ebene, weshalb eine solche undifferenzierte Gleichsetzung unzulässig ist. Außerdem sind Smartphones, Laptops und so weiter auch im gebrauchten Zustand käuflich zu erwerben. Diese Form des Konsums trüge immerhin nicht mehr aktiv zur Nachfrage nach diesen Geräten bei. Selbstverständlich ist es kritikwürdig, unnötigerweise stets die neueste Elektronik anzuschaffen oder diese frühzeitig zu entsorgen, obwohl sie ihren Zweck noch erfüllen könnte. Und natürlich ist es wichtig, alles dafür zu tun, um mit der Herstellung und Nutzung so wenig Schaden wie möglich anzurichten und die Produktionsmethoden menschen- und tierrechtskonform zu gestalten. VeganerInnen wie auch Nicht-VeganerInnen sollten versuchen, den Kauf von Elektronik so weit wie möglich einzuschränken. Wenn also Elektrogeräte benutzt werden, dann sollte alles daran gesetzt werden, um deren negativen Einfluss so weit wie möglich zu verringern, sich für bessere Bedingungen stark zu machen und wenigstens an anderen Stellen so wenig wie möglich Schaden anzurichten. Das könnten mischköstlich essende Personen beispielsweise tun, indem sie vegan leben, anstatt die eigene Tierausbeutung in gewissen Lebensbereichen als Vorwand zu nutzen, um auch an anderer Stelle nichts zu ändern. Die negativen Auswirkungen von Elektrogeräten ausgerechnet bei der verhältnismäßig kleinen Gruppe der VeganerInnen anzuprangern, die bereits durch ihre Lebensweise schon sehr viel weniger Schaden anrichten als vergleichbare Nicht-VeganerInnen, zeigt aber, dass dies wohl nicht ein ehrlicher Ansatz ist, Missstände zu beseitigen, sondern schlicht versucht wird, das eigene Verursachen von Missständen zu rechtfertigen und argumentativ zu verschleiern. Wenn man wirklich ein Problem damit hat, dass Mensch, Tier und Umwelt für unsere Elektronik leiden, dann sollten sich Menschen natürlich dafür einsetzen, dass das geändert wird, so wie sich vegan lebende Menschen dafür einsetzen, dass Tierausbeutung abgeschafft wird. Ansonsten wird mit diesem Argument das Leid instrumentalisiert, um den eigenen Luxus zu rechtfertigen und durch den eigenen Lifestyle noch mehr Leid und Umweltzerstörung zu verursachen. VeganerInnen nutzen an Tieren getestete Produkte. Tierversuche gelten gemeinhin als grausam. Und auch wenn es Abstufungen gibt, ist diese Feststellung in den allermeisten Fällen berechtigt. Wie man an vielen Kampagnen veganer Organisationen und Demonstrationen vegan lebender Menschen sehen kann, ist ihnen die Abschaffung von Tierversuchen ein ganz besonderes Anliegen. Ein weiterer Hinweis sind etwa entsprechende Labels auf Produktverpackungen wie bei Kosmetika. Nicht selten finden sich dort neben einem der zwei gängigen Vegan-Logos auch der Hinweis ohne Tierversuche. Dennoch wird häufig versucht, VeganerInnen als inkonsequent und damit als unehrlich bzw. als lächerlich darzustellen, indem argumentiert wird, vegan lebende Menschen würden zwar keine tierischen Produkte essen, jedoch im Ernstfall solche benutzen, die an Tieren getestet wurden. VeganerInnen ist diese Thematik jedoch durchaus bewusst und sie achten im Allgemeinen überdurchschnittlich genau auf die Vermeidung von Tierversuchen. Darüber hinaus ließe sich argumentieren, dass der Kauf von bereits am Markt erhältlichen Produkten nicht unbedingt für mehr Tierversuche sorgt. Das bedeutet nicht, dass es nicht durchaus gute Argumente gibt, diese Produkte zu meiden, etwa den entsprechenden Hersteller nicht mit dem Kauf der jeweiligen Produkte zu unterstützen. Für die Marktzulassung von Produkten müssen aber in der Regel vorab nur einmalig Tierversuche durchgeführt werden. Hingegen müssen für tierische Nahrungsmittel selbstredend jedes Mal aufs Neue Tiere ausgebeutet oder getötet werden. Und auch wenn bei der Gegenüberstellung nicht alles eins zu eins vergleichbar ist, werden in Deutschland jährlich mehr als 265 Mal so viele Landtiere, Fische und andere Meeresbewohner nicht mitgerechnet, für den Verzehr getötet als bei Tierversuchen. Keine dieser Zahlen gibt Anlass zur Freude, aber wenn so argumentiert wird, sollte dennoch die Anzahl der geschädigten Individuen ins Verhältnis gesetzt werden. Ein Blick auf Abbildung 15 zeigt explizit nicht nur das Verhältnis der Anteile hinsichtlich der Ausbeutung von Tieren in unterschiedlichen Bereichen in westlichen Ländern anhand der Zahlen aus den USA, sondern illustriert darüber hinaus, wie vernachlässigt der Nutztiersektor auch in Bezug auf die Zuwendung von Spendengeldern ist. Obwohl dort etwa 99% der Ausbeutung und Tötung von Tieren in der Nutztierhaltung passieren, fließen nur etwa 1% der Spenden an gemeinnützige Organisationen, die sich dieses Problems annehmen. Während sich gerade bei Kosmetika problemlos tierversuchsfreie Alternativen aufzeigen lassen, kann es Situationen geben, in denen auch vegan lebende Personen gezwungen sein können, auf Produkte zurückzugreifen, die an Tieren getestet wurden. Dies ist vor allem bei Medikamenten der Fall. Aber selbst vegane Institutionen wie die Vegan Society halten ausdrücklich fest, dass vegan lebende Menschen auch nicht-vegane Medikamente, also sowohl in Bezug auf Tierversuche als auch tierische Inhaltsstoffe, einnehmen sollen, wenn diese von ÄrztInnen als notwendig verschrieben werden und es keine vegane Alternative zum jeweiligen Medikament gibt. Daran ist auch nichts überraschend oder widersprüchlich, Schließlich ist es der vegane Anspruch, wie mehrfach betont, die Verursachung von Leid so weit wie möglich zu vermeiden. Und natürlich ist hierbei auch das eigene Leid zu berücksichtigen. Dennoch wird oft der Anschein erweckt, es existiere mit dem Hinweis auf derartige Szenarien eine Lücke, mit der Inkonsequenz oder Unredlichkeit von VeganerInnen aufgedeckt würde und sich aufzeigen ließe, dass es unmöglich sei, zu 100% vegan zu leben. Zudem lässt sich argumentieren, dass der Vorwurf, Tierversuche in Ausnahmesituationen wie im Krankheitsfall zu unterstützen, äußerst unangebracht ist, wenn dieser von Menschen kommt, die nicht einmal relativ einfach vermeidbares Tierleid im Alltag beim Essen vermeiden. Abschließend kann gesagt werden, dass aus einer unvermeidlichen Handlung kein Freibrief für Situationen abgeleitet werden kann, in denen es sich lediglich um die Befriedigung eines Begehrens handelt, wie es beim Konsum tierischer Lebensmittel der Fall ist. Schlussfolgerung: Der Veganismus ist nicht perfekt, und Perfektion ist in einer so komplexen Welt auch kaum möglich. Dennoch ist die vegane Lebensweise so effektiv wie kaum eine andere, wenn es darum geht, Tierrechte zu wahren und mit jeder Mahlzeit durchschnittlich umweltfreundlicher als der westliche Durchschnitt zu essen. Im Umgang bezüglich der Tatsache, dass Menschen noch nicht zu jeder Zeit zu 100% nach dem veganen Ideal leben können, gibt es dabei im Wesentlichen zwei Schlussfolgerungen. Die aufrichtige Reaktion darauf wäre, dass Menschen versuchen, so wenig Leid und Schaden wie möglich zu verursachen und einander zu helfen, Handlungen zu vermeiden, durch die unnötiges Leid verursacht wird. Die zweite mögliche Reaktion ist hingegen jene, die sich leider häufig in Gesprächen zum Thema Veganismus zeigt. Man wirft vegan lebenden Menschen vor, dass auch sie nicht zu 100% perfekt und damit Heuchler seien. Selbst beharren diese Personen dabei darauf, trotz valider Kritik nichts an ihrem eigenen Verhalten zu ändern. Denn nur weil man vielleicht nicht die 100% schafft, ist es aber absurd zu argumentieren, dass es im Grunde keinen Unterschied zwischen 99% und 0% gäbe. Eine derartige Handlungsweise würden wir selbst niemals akzeptieren, wenn es dabei um unsere Interessen ginge und diese zur Gänze missachtet würden, nur weil sie nicht zu 100% beachtet werden können. Wenn es in unserer Gesellschaft nicht möglich ist, ethisch zu leben, dann sollten wir nicht unsere ethischen Ansprüche ändern, um sie der Gesellschaft anzupassen, sondern wir sollten die Gesellschaft so reformieren, dass wir möglichst ethisch in ihr leben können. Und genau das ist es, was vegan lebende Menschen versuchen. Dass der Anspruch, fühlenden Lebewesen nicht vorsätzlich Schaden zuzufügen, einem in unserer Gesellschaft nicht leicht gemacht wird, zeigt aber höchstens einen Missstand unserer Gesellschaft und stellt kein Argument gegen den Veganismus dar.